Ja, schön, dass ich hier da sein in Embrach bei euch. Mein Name ist Christian Enderli. Ich arbeite in der FEG Henkart. Ich bin im Kandidatenjahr dort. 70%. Ab dem 1. September werde ich in der FEG Wiel anfangen. Ich werde dort mit Adrian Nesch zusammen dann in dieser Gemeinde als Pastor arbeiten in Wiel. Das heisst, wir werden bald zügeln müssen. Wir sind als Familie gerade ein bisschen auf dem Sprung, wohnen noch in Winter im Moment. Meine Frau, Verena, und zwei Töchter, 3-jährig die Rina und 8 Monate Monja. Das heisst, es läuft ein bisschen etwas daheim. Aber es ist sehr schön, sehr gefreut, mit dem Kind zu sein. Und es ist ein grosses Geschenk von Gott. Ich bin Pflegefachmann, das ist mein erster Beruf. Ich arbeite noch 20% aktuell im KSW. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund von der Arbeit her. Ich habe dann auch während dem Studium noch als Seelsorger gearbeitet, 20% in Aarau. Ich bin Beat Tanner auf der Fachstelle, gewisse Leute kennen ihn, habe ich vernommen. Da. Es ist interessant, wie man so Verbindungen hat. Mit dem Hans-Uli verbindet mich noch die Freude an den Bergen. Und mit seiner Frau haben wir auch schon herausgefunden. Ich gehe gerne zu Berg in meiner Freizeit. Und komme von Effi, das verbindet mich mit der Damaris. Also, das ist auch besonders, dass ich in eine fremde Gemeinde komme und da jemanden kennenlerne, wo ich über lange Jahre mit ihr im Hauskreis war, Jugendgottesdienst gemacht habe, zusammen musiziert, also ganz viel, was uns verbindet. Und es freut mich besonders, dass Damaris heute da ist und ich bei ihr, bei euch in der Gemeinde darf sein. Ja, das ein bisschen zu mir, aber ich will jetzt weg von mir hin zur Predigt, zum Wort Gottes. Ich lese aus dem Lukas 4 die Verse 16 bis 22. Und er kam nach Nazareth, Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie er es gewohnt war, am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und man reichte ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Und er tat das Buch zu, gab es dem Diener zurück und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er zu ihnen zu sprechen: Heute ist dieses Schriftwort erfüllt, ihr habt es gehört. Und alle stimmten ihm zu und staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sagten: Ist das nicht der Sohn Josefs? Jesus ist in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Für seine Mutter vielleicht ein bisschen wie Muttertag. Oh, mein Sohn kommt retour, er kommt mich wieder mal besuchen. Wie schön. Oder vielleicht auch nicht ganz so schön, ein bisschen konfliktbeladen. Es ist ja so eine Sache, wenn Jesus heimkommt zu seiner Familie, hat es immer wieder auch Konflikte gegeben. Es ist nicht ganz ein spannungsfreies Verhältnis zwischen seinen Eltern, seiner Mutter, auch seinen Geschwistern und ihm. Wie wir lesen, im Markus 6 zum Beispiel, sie haben ihn für verrückt gehalten. Und einmal mehr kommt er nach Nazareth, in seine Heimatstadt. Er predigt sogar. Und heute werden wir schauen, was das ausgelöst hat. Es ist ein bekannter Text, sehr zentral, weil Jesus da drin eigentlich wie den Kern von seiner Botschaft verkündet. Sein Programm für das, wo er gesandt worden ist. Und die Spannung liegt in der Luft, wo er liest aus dem Jesaja. Man merkt das gut im Text. Das heisst, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Sie sind gespannt, was kommt echt jetzt? Was sagt Jesus? Was ist seine Botschaft? Was hat er zu bringen? Und mich selber elektrisiert der Text immer wieder, wenn ich die Worte aus dem Jesaja lese, wenn ich die höre und mir vorstelle, das kommt aus dem Mund von Jesus. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann geht es weiter, dann bringt er all die hoffnungsvollen Botschaften für die Armen, für die Gefangenen, für die Blinden. Und wenn jetzt Jesus die Aussagen nimmt aus dem Jesaja und auf sich selber bezieht, dann bezieht er eigentlich alles, was in Jesaja 40 bis 61, was da über den Gottesknecht gesagt wird, auf sich selber. Also wir haben da im Jesaja kapitelweise Aussagen über den kommenden Gottesknecht, über den kommenden Messias, der der Hoffnungsträger ist für ganz Israel. Der Gesalbte, das ist der Messias. Und in Israel wartet man seit Jahrhunderten auf den Messias. Und man wartet und wartet. Und jetzt kommt da einer, der zitiert das Wort. Und was sagt er? In mir ist es erfüllt. Da bin ich. Und das kommt zusammen mit der Taufe von Jesus, wo im Lukas 3 davon berichtet ist, wo der Geist aus dem Himmel runterkommt und wir die Stimme hören, mein geliebter Sohn bist du, an dir habe ich meine Freude. Also Bestätigung von Gott. Mein Geist ist auf dir. Ich habe Freude an dir. Und das prophetische Wort und Geist kommen zusammen und Jesus sagt, heute hat sich das erfüllt. Boah. Worte der Gnade. Die Leute sind erstaunt. Und zu was ist er gesalbt? Um den Armen, das Evangelium, die gute Botschaft zu verkünden. Und die Botschaft, die gute Botschaft, ist nichts anderes, als dass Gottes Reich angebrochen ist. Im Vers 43, im gleichen Kapitel lesen wir, Jesus sagt, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Also die gute Nachricht ist die gute Nachricht vom Anbruch vom Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das bricht rein in eine Welt voller Armut, Dunkelheit, Ungerechtigkeiten und Leiden. Eine Welt, die zerstört ist durch die Auswirkungen vom Sündenfall. Eine Welt, die gezeichnet ist von Menschen, die nicht mehr Gott dienen wollen, sondern sich selber und ihrem Bauch. Damaris hat euch am letzten Sonntag den Glauben von Paul Gerhardt nachgebracht. Sehr eine eindrückliche Person, wie du erzählt hast. Der hat 30 Jahre im Krieg gelebt. Er hat 3 Kinder, seine Frau verloren. Er hat in den Realitäten von dieser gefallenen Welt gelebt. Und dort drin hat er die Hoffnungsbotschaft vernommen und das hat ihn durchgetragen. Die Botschaft von Jesus, die sagt, ich bin genau in diese Welt gesandt, um die Auswirkungen vom Sündenfall umzukehren, den Gefangenen Freiheit zu verkünden, den Blinden das Augenlicht, Knechtete in die Freiheit zu entlassen und das alles aufgrund von der Gnade Gottes. Weil Gott ein Gnadenjahr ausruft, sagt er. Eine Zeit von der Gnade, von der Hoffnung. Das ist wahrlich eine gute Botschaft. Eine faszinierende Botschaft. Was ist da damit gemeint? Die Zuhörer haben sich das sicher auch gefragt. Sie haben gestaunt. Es heisst so schön über die Worte der Gnade. Das hat mir gefallen, die Formulierung, die aus seinem Maul kommt. Sie haben gemerkt, wow, da redet einen und der redet nicht nur, sondern der redet. Und da ist Gnade dabei, bei dieser Botschaft. Und die Zuhörer müsst euch vorstellen, die Israeliten, die Juden zur Zeit von Jesus in Israel, die haben den Kontext von der Jesaja-Stelle genau gekannt. Sie haben gewusst, die Botschaft geht an die Israeliten, die im Exil sind, in der Gefangenschaft. Sie sind unterdrückt. Sie sind arm. Ihr Land, ihren Besitz ist genommen worden. Sie sind blind, weil sie Gott verlassen haben und ihren eigenen Götzen angelaufen sind. Und sie kennen auch die Hoffnungsbotschaft, die im Jesaja immer wieder aufpoppt. Zum Beispiel im Kapitel 48, Vers 20, dort heisst es, zieht fort aus Babel, flieht fort aus Kastea, verkündet es unter Jubelrufen, lasst es hören, bis ans Ende der Erde tragt es hinaus, sagt, der Herr hat seinen Diener Jakob erlöst. Erlösung, Wort von der Gnade, von der Barmherzigkeit. Gott hat unsere Vorfahren nicht vergessen, kommt ihnen in den Sinn, sondern er hat sie erlöst aus der Gefangenschaft und zurück ins Land geführt, zurück in die Freiheit. Ja, wird er das jetzt auch mit uns machen? Wir sind auch arm, blind, wir sind unterdrückt von den Römern. Wird er uns auch befreien? Wir sind doch auch Gefangene und Knechtete. Und wenn das der Messias ist und er sagt, er sechs, wird er uns auch befreien? An dieser Stelle müssen wir sorgfältig sein, uns darüber klar werden, was ist wirklich der Kern vom Evangelium? Für was ist Jesus wirklich gekommen? Was für eine Erlösung bringt er? Jesus nimmt in diesem Text ganz klar den Faden auf, aus dem Jesaja, offensichtlich. Aber zur Zeit, als er das predigt, ist auch klar, dass die politische, die soziale Erlösung der Babylonier nicht nachhaltig war. Die Juden sind zurückgekommen ins Land, sie sind wieder frei gewesen. Aber das nächste Grossreich ist gekommen, haben sie wieder geknechtet. Die Römer sind gekommen. Es ist keine nachhaltige Erlösung gewesen, sage ich. Und wir wissen, dass die Erlösung, die Gott durch die Sendung von seinem Sohn Jesus vorhat, dass das die Erlösung aus der Gefangenschaft von Babylon übertrifft. Dass Gott noch einen besseren Plan hat, eine nachhaltigere Erlösung zu schicken in seinem Sohn Jesus Christus. Es geht Jesus als erstes nicht um unsere äußeren Umstände, sondern um unser Inneres, um unser Herz. Es geht ihm zuerst um unsere Beziehung zu Gott, quasi die Vertikale. Und dann, in einem zweiten Schritt, natürlich auch um die innerweltlichen Beziehungen unter den Menschen in der Gesellschaft. Seine Botschaft ist, hey, wenn du losgelöst bist von Gott, wenn du nichts von Gott wissen willst, wenn du für dich selber lebst, dann ist dein Herz arm und bedürftig. Es schreit fortwährend nach Befriedigung. Du suchst dort etwas, das dich zufriedenstellt und da etwas, das dich glücklich macht. Aber du merkst immer wieder, mein Herz ist eigentlich arm und bedürftig und ich giere nach etwas, das mich erfüllt. Er sagt, dein Herz ist blind. Es ist blind für Gott und für deinen Nächsten. Du drehst dich nur um dich selber. Du bist so sehr mit dir selber beschäftigt. Du bist sozusagen gefangen, dein Herz ist gefangen unter der Herrschaft der Sünde. Warum? Weil du nicht in einer versöhnten Beziehung mit Gott lebst, weil du dich selber losgesagt hast von der Quelle vom Leben. Weil du dich selber losgemacht hast von der Fülle. Darum bist du arm, blind und gefangen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, bin ich mal gewesen, aber jetzt lebe ich mit Jesus. Das ist wunderbar. In ihm ist die Quelle des Lebens. Er ist gekommen. Er hat uns durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz mit Gott versöhnt. So können wir in einer nahen, persönlichen Beziehung mit ihm leben. Und das verändert alles. Das verändert deine Armut in Reichtum. Im Römer 8, Vers 32 heißt es: Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? In der Verbindung mit Jesus haben wir alles. Gott schenkt uns in seinem Sohn alles. Du bist blind gsi, und aber in ihm bist du sehend worden. Ich möchte lesen aus dem 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6. Denn der Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen, er ist es, der es hat aufstrahlen lassen in unseren Herzen, sodass die Erkenntnis aufleuchtet, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Du hast gesehen. Wir sind aus der Finsternis ins Licht übergegangen, heisst es. Und das befreit uns. Im Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus: Ich bin die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Also in ihm, in der Verbindung mit ihm, haben wir Reichtum, haben wir Freiheit und wir haben eine klare Sicht auf die Wahrheit. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, dass Jesus das möglich gemacht hat durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Und das ist der Anbruch vom Königreich Gottes in deinem Herz. Wenn du Jesus dein Vertrauen schenkst und ihn als deinen Herr aufnimmst. Und das ist eine nachhaltige Erlösung, die nie wieder in Gefangenschaft führt, sondern auf ewig hebt. Sogar über den Tod aus sind wir verbunden mit Jesus und bleiben verbunden mit ihm. Ist jetzt alles gesagt mit dem? Ich glaube, wenn wir da aufhören, dann verpassen wir einen wichtigen Punkt, weil das, was wir empfangen haben von Gott, dürfen wir weitergeben. Gott sendet nicht nur seinen Sohn, sondern er sendet auch uns. Ich habe vorhin gelesen aus dem Jesaja 48, Vers 20, den Jubelruf über die Erlösung. Der Jubelruf, wie weit soll der gehört werden? Bis an die Türe der Gemeinde? Oder hat jemand aufgepasst? Wie weit soll der Jubelruf gehört werden? Bis ans Ende der Welt, genau. Also ein bisschen weiter als über die Türe der Gemeinde aus. Auch noch ein bisschen weiter als über den Dorfplatz aus. Weiter als über die Landesgrenzen aus, bis ans Ende der Welt soll der Ruf gehört werden. Und das ist eine Linie, die durch die ganze Bibel geht. Wo die Israeliten gefangen sind unter dem Pharao in Ägypten und Gott sie rausführt. Die grosse Geschichte der Befreiung. Dort heisst es durchgehend: Ich habe euch befreit. Nicht damit ihr einfach den Plausch habt und so ein bisschen für euch Party macht, sondern damit ihr mir dient. Gott befreit, damit wir ihm dienen dürfen. Und das kommt ja da auch wieder im Jesaja, der Diener Jakob, der Knecht. Das Evangelium, wenn wir es empfangen, dann hat es Auswirkungen. Es zeigt Früchte. Gott nimmt uns in Dienst, er will uns brauchen, er gibt uns eine sinnvolle Aufgabe. Und dort drin zeigen sich Auswirkungen auch sozial, im Zwischenmenschlichen, in der Gesellschaft. Dort wirken wir, oder möchte Gott durch uns in die Gesellschaft auswirken. Ich habe Anfang des Jahres im IDEA den Bericht gelesen über den Friedensnobelpreisgewinner. Letztes Jahr, im 18. Das ist der kongolesische Arzt, Denis Mukwege heisst er. Ich weiss nicht, wer von euch das auch gelesen hat, aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Der Auszug aus seinem Buch. Also, einerseits, weil das so schrecklich ist, was dort im Kongo passiert an diesen Frauen. Er ist Arzt und er tut Frauen wiederherstellen, die vergewaltigt worden sind, die auch verstümmelt worden sind. In diesen Kämpfen, in diesen Kriegen, in diesen Auseinandersetzungen. Also es ist unvorstellbar, was dort diesen Frauen angetan wird. Also es ist für uns, also wirklich, als ich es nochmal gelesen habe, es halt, also ja, es ist schreckliches Leiden, das diesen Frauen angetan wird. Die werden völlig entehrt, völlig zerbrochen durch das. Und er sieht die Not, er ist ein Christ. Und das lässt ihn nicht los. Er ist Arzt. Er sagt, ich habe Fähigkeiten. Ich bin ein Chirurg. Ich kann die Frauen wiederherstellen. Und er geht hier, er hat ein Spital, er hat ein Team von Pflegenden und Ärzten und sie kümmern sich um die Frauen. Und sie stellen sie wieder her, so gut wie es geht. Und sie versuchen, ihnen die Würde wieder zurückzugeben. Sie versuchen, ihnen zu helfen, dass auch ihre Seele wieder heil werden darf, indem sie mit ihnen beten, indem sie ihnen von Jesus erzählen. Und sie wissen, wir können unseren Teil dazu beitragen, durch unsere medizinischen Fertigkeiten. Aber Gott muss ebenfalls wirken. Es braucht auch den Glauben und das Gebet, damit die Frauen wieder heil werden, damit sie befreit werden von dieser Knechtschaft, wo sie drin hineingestoßen werden durch die schrecklichen Vergewaltigungen. Damit sie wieder aufschnaufen können, weil sie ihren Platz in der Gesellschaft wieder zurückbekommen. Und in der Familie. Und hoffentlich von ihren Männern nicht verstoßen werden. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, wie er das da zusammenbringt, wie er eigentlich die Botschaft hört von Jesus und sagt, ja, da bin ich. Send mich, ich will meinen Teil dazu beitragen. Und er wird wahrgenommen, er kriegt den Friedensnobelpreis. Das ist ein Zeugnis in dieser Welt. Ein Christ, der hingeht und denen hilft, die elend sind, die arm sind, verachtet. Und so bringt er ihnen einen Teil vom Reich Gottes. Sehr beeindruckend. Es gibt ein Buch beim Brunnen Verlag, Mein Kampf für das Leben heisst es. Wer es interessiert, könnt ihr es lesen. Gott will, dass sich sein Reich ausbreitet. Und das hat Jesus bereits in Nazareth deutlich gemacht. Wenn wir jetzt weiterlesen, im Lukas 4, dann passiert etwas Interessantes, wo man nicht unbedingt erwartet hätte. Jesus provoziert jetzt plötzlich ziemlich. Er hat predigt, die Leute haben ihn bestaunt. Worte der Gnade, sie sind beeindruckt. Und dann könnt ihr ja zum Punkt kommen und sagen, gut, ich sonne mich in meinem Erfolg, hat geklappt, ich komme gut an. Und aber er hat ihnen etwas anderes gesagt. Er sagte zu ihnen, gewiss werdet ihr mir jetzt das Sprichwort entgegenhalten, Arzt, heile dich selbst. Wir haben gehört, was in Kapharnaum geschehen ist. Tu solches auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, Amen, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seiner Vaterstadt. Es entspricht der Wahrheit, wenn ich euch sage, es gab viele Witwen in Israel in den Tagen Elias, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Doch zu keiner von ihnen wurde Elia geschickt. sondern zu einer Witwe nach Zarephath bei Sidon. Und es gab viele Aussätzige in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, doch keiner von ihnen wurde geheilt, sondern Naaman der Syrer. Da gerieten alle in der Synagoge in Wut, als sie das hörten. Und sie standen auf und trieben ihn aus der Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Felsens, auf den ihre Stadt gebaut war, um ihn hinunterzustoßen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging seines Weges. Ist interessant, die Stelle. He? Gott möchte über sein Volk auswirken. Wie soll sein Reich sonst wachsen? Und Jesus, in diesem Abschnitt, provoziert er ungemein. Er sagt ihnen im Prinzip, ihr erwartet jetzt natürlich, dass bei euch Grosses passiert. Dass ich komme und da Wunder wirke, wie ich es in Kapharnaum gemacht habe. Und dann werdet ihr mich als grossen Arzt anschauen. Und er erzählt ihnen vom Elia und vom Elisa. Und wo sie hingeschickt worden sind von Gott. Zu ihrer Zeit hat grosse Not geherrscht in ihrem Volk. Und er sagt, Elia ist aber nicht zu der Witwe in seinem Volk geschickt worden, sondern nach Sidon. Das ist außerhalb von Israel. Und Elisa ist geschickt worden, nicht zu den Aussätzigen in seinem Volk, sondern zum Syrer. Das ist außerhalb von Israel. Und sie sollen dort Gottes Wirken bezeugen und nicht innerhalb von ihrem Volk. Und dann sind sie verrückt worden. He? Dann haben sie gesagt, also den jagen wir weg. Haben ihn aus den Synagogen rausgetrieben, haben ihn über den Anhang abgestoßen. Also das war der richtige Zündstoff. He? Also die haben es nicht mehr, die haben sich ja nicht mehr gespürt, oder? Die haben ihn gerade eliminieren, fertig. Schlussstrich, das wollen wir nicht hören. Sie haben es nicht verlitten, dass Gott über sein eigenes Volk auswirken will. Und das ist natürlich die grosse Frage, die sich aus diesem Text an uns stellt. Ja, wir sind das Volk Gottes, wir sind seine Gemeinde. Aber Gott möchte natürlich, er will auch unter uns wirken. Ich habe vorhin über die Segnungen geredet, die wir haben. Durch das, dass wir verbunden sind mit Jesus, selbstverständlich. Aber wir haben doch schon so viel empfangen in ihm. Wir empfangen tagtäglich so viel in der Verbundenheit mit Jesus. Und Gott möchte außerhalb von seinem Volk wirken. Jetzt ist die Frage da in Embrach: Wer ist außerhalb? Wer sind die Menschen da bei euch, die noch nicht zum Volk Gottes gehören? Zu wem bist du gesandt? Wo möchte Gott, dass du seine gute Botschaft hinträgst? Ich glaube, es gibt viele, die noch nicht zu seinem Volk dazugehören, da in Embrach. Und das können Schweizer sein, die sagen, da gibt es keinen Gott. Und in dieser Weltanschauung verharren. Aber es können auch Menschen sein aus anderen Ländern, mit einem anderen Glauben. Es ist ja schon interessant, dass so viele Migranten in die Schweiz kommen, nach Europa kommen, aus muslimischen Ländern, die zu gsi sind oder immer noch zu sind für das Evangelium. Wenn wir das mal aus einem evangelistischen Blickwinkel anschauen, dann muss man doch sagen, es ist grossartig. Missionsgesellschaften haben so viel investiert, dass wir Christen reinkommen in die Länder, um die gute Botschaft reinzubringen. Und jetzt kommen so viele Menschen aus diesen Ländern raus zu uns und wir könnten ihnen die frohe Botschaft bringen. Wir müssen nicht mehr jahrelange Vorbereitung, eine völlig fremde Kultur und so weiter, all das auf uns nehmen, die Gefahren, um zu ihnen zu gehen, sondern sie kommen dahin. Wir können ihnen das Evangelium bringen. Einfach mal so als Gedankenanstoss, die ganze Sache mal aus diesem Blickwinkel anzuschauen. Damit sie nicht alle Fragen beantwortet, das ist mir schon bewusst. Aber zu wem möchte Gott dich senden? Wie können wir die gute Botschaft von der Erlösung weitersagen, sodass sich Gottes Reich ausbreitet? Das ist die Frage. Und darin, glaube ich, sollten wir eine Balance behalten zwischen dem Wort der Gnade und Taten von der Gerechtigkeit. Gott möchte beides von uns. Er will, dass wir treu mit ihm laufen, dass wir uns fürs Recht einsetzen und in der Liebe unserem Nächsten begegnen. Und wir können auf beiden Seiten vom Ross fallen. Wir können entweder sagen, ja, das Wort, ich muss das Wort weitergeben. Ich muss einfach von Jesus erzählen. Und da lauert eine Gefahr, wenn wir einfach nur mit dem Wort gehen. Ebenfalls in Jesaja 48, im ersten Vers heisst es über die Israeliten: Hört dies, Haus Jakob, die sich nach dem Namen Israels nennen und hervorgegangen sind aus den Wassern Judas, die beim Namen des Herrn schwören und den Gott Israels preisen, aber nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit. Das ist eine Botschaft an die, die sagen, ja, ich gehöre zum Volk Gottes. Ich stamme vom Volk Gottes ab. Ich bin sogar geboren im Volk Gottes. Es ist wunderbar, wenn man so in eine Gemeinde hineingeboren wird wie zu. Das ist ein grosser Segen. Aber die Abstammung ist nicht der entscheidende Punkt. Und die sogar beim Namen Gottes schwören und Gott preisen, das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass wir es in Wahrheit und Gerechtigkeit auch tun. Es kann zur Heuchelei kommen. Ich habe letztens mit einer Arbeitskollegin geredet im Spital. Und sie kommt auch aus einer Freikirche. Ist jetzt aber nicht mehr in einer Freikirche. Ist auch nicht mehr im Glauben. Es war ihr zu eng gewesen, sagt sie. Und der Punkt, wo sie abgeschreckt hat, und das hat mich traurig gemacht, ist, sie hat einen Freund gehabt, einen Ungläubigen. Und dann ist einer aus der Gemeinde und hat ihr sozusagen die Leviten gelesen. Und sie hat gewusst, dass der Mann schon mehrfach Ehebruch begangen hat. Sie hat das gewusst. Und sie hat gesagt, ja, was lasse ich mir da von dir irgendetwas sagen, oder? Nur Wort. Nur leere Wort, hat sie gesagt. Ja, logisch. Würde wahrscheinlich jeder von uns auch sagen. Das sind Worte, aber er lebt nicht danach. Was soll mir der sagen? Und dann ist sie rausgegangen und hat gesagt, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Sie ist abgeschreckt worden. Und so merken wir, Worte allein lange nicht. Es braucht auch ein Leben und ein Wandeln in Wahrheit und Gerechtigkeit. Und so ist manchmal auch der tätige Einsatz für Gerechtigkeit gefordert. Nicht nur manchmal, sondern ich glaube immer wieder. Ich habe euch ein Beispiel erzählt, eben von dem Denis Mukwege. Bei uns fängt es vielleicht kleiner an. Wenn du in der Schule siehst, dass jemand gemobbt wird, stellst du dich zu dieser Person, ermutigst sie, setzt deinen eigenen Ruf aufs Spiel. Oder ist es dir wichtig, dass du gut angesehen bist bei deinen Gespenden? Das ist eine grosse Herausforderung. Es ist nicht einfach. Ich habe es einmal bei der Arbeit erlebt. Eine Kollegin, deren ist einfach gekündigt worden. Nicht, weil sie schlecht gearbeitet hat, sondern weil sie sich mit der Chefin angelegt hat. Irgendwie. Ja, soll man das einfach schlucken? Weil einem ja der eigene Job am wichtigsten ist und am nächsten. Oder wäre es nicht richtig, die Person zu unterstützen, weil sie auf Missstände hingewiesen hat, die korrekt sind. Dort ist es dann gut ausgegangen. Aber es hat mich einiges gekostet, um mich für die Kollegin einzusetzen. Es war nicht easy gewesen. Es wäre viel einfacher gewesen, einfach zu sagen, Augen zu und durch. Geht mich nichts an, betrifft mich nicht. Aber ich habe gemerkt, es ist recht, wenn ich mich für sie einsetze, wenn ich ihr helfe. Es ist nicht immer einfach. Jesus selber ist das beste Beispiel dafür. Sie haben ihn umbringen für das, was er geredet und da hat. Wenn wir aber sagen, ja, nur Taten, da gibt es ja das geflügelte Wort, predige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Der Spruch ist euch sicher schon begegnet. Dann fehlt auch etwas. Weil wir haben gehört, das Evangelium ist nicht etwas, was wir tun müssen, sondern das Evangelium ist die gute Botschaft von dem, was Gott für uns zu tun hat. Und von dem müssen wir erzählen. Sonst verstehen es die Leute nicht. Wir dürfen erzählen von dem Guten, was Gott in meinem Leben da hat. Dann wird es verstehbar. Dann können sie es einordnen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir von dem erzählen und wenn wir es mit unserem Leben unterstreichen. Wort von der Gnade und Taten von der Gerechtigkeit müssen übereinstimmen, sie müssen kongruent sein. Und dann überzeugen wir mit unserer Botschaft. Und so möchte ich dir zwei persönliche Fragen mitgeben zu Wort und Tat. Sie sind auch auf dem Handzettel. Zum Wort. Wo und wie hat Jesus dich erfüllt, wo du arm und leer gewesen bist? Dich befreit, wo du gefangen gewesen bist? Dich sehend gemacht, wo du blind gewesen bist? Erzähl weiter von dem. Und Tat. Wo und wie kannst du dich einsetzen für Fülle, für Freiheit, für Wahrheit? Dann mach's. Und lass dich im Gebet vom Heiligen Geist herausfordern, lass dich führen, lass es dir zeigen. Wenn du jetzt sagst, hui, du, also so einen Denis Mukwege bin ich schon gar nicht. Aber auch sonst, ich kann nicht gut reden, ich bin nicht so ein Mutiger. Ja, so sind wir. Und die Leute, wenn sie ja nicht hören, oder vielleicht mache ich den zweiten, wenn ich mich neu fürs Recht einsetze. Ja, so ist es manchmal. Dann denk an Jesus. Er selber hat auch Ablehnung erfahren, in seiner Heimat. Das ist schmerzhaft. Es hat einen Zwist gegeben in seiner Familie. Eine Spannung, die er aushalten musste, die Zeit seines Lebens. Die hat sich erst am Schluss aufgelöst. Er musste es aushalten. Er musste gegen massiven Widerstand kämpfen. Und in dieser Geschichte, die wir jetzt angeschaut haben, hat er zwar durch seine göttliche Autorität die Situation können entschärfen und er ist durch die Leute durchgelaufen und sie konnten ihn nicht anrühren. Aber wir wissen, wo der Weg hingegangen ist. Das ist bereits eine Vorschattung für das, was am Schluss gekommen ist, aufs Kreuz. Die Ablehnung der Leute hat ihn schlussendlich ans Kreuz gebracht. Und er hat das Leiden auf sich genommen. Und ich habe dir eine Verheißung aus der Seligpreisungen zum Schluss, aus Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Dort zeigt Jesus aber, wie das einmal wird sein, dann im Himmel. Wenn du dich nämlich einsetzt für Gerechtigkeit und sein Wort So, endlich am richtigen Ort. Und für ihn einstehst. Dann spricht er dir die Seligpreisungen zu. Selig oder glückselig, die, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen. ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen und dabei lügen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist gross. Und die Verheißung spreche ich euch zu. Nehmt sie mit, wenn ihr euch durch Taten von der Gerechtigkeit und durch Wort von der Gnade für Gottes Reich einsetzt, dann ist euch alles in Jesus. Dann ist euch das Himmelreich und grosser Lohn im Himmel. Amen. Ich bete zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast in die Welt, wo Dunkelheit herrscht, wo Unterdrückung herrscht, wo auch grosse Armut herrscht. Und du bist gesandt, Jesus, zu uns Fülle bringen, Freiheit und das Licht. Und ich danke dir, dass du die Sendung durchgezogen hast bis zum Schluss, bis zu deinem Tod am Kreuz und zu deiner Auferstehung. Und danke, dass wir dürfen Anteil haben an deinem Licht, an deiner Fülle, an deiner Freiheit und dass das uns befähigt, um denen Hilfe zu bringen durch Wort von der Gnade und durch Taten von der Gerechtigkeit, die sie brauchen. Danke schenkst du uns ein offenes Herz und offene Augen, um zu gehen, um Gesandte zu sein von dir. Amen.